HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk.
Der Jude ist erfüllt von Rache und Hass und Lüge und Blutdurst. Jawohl!
Und ich hörte noch Judensau und verschwinde aus Deutschland.
Schiedsrichter, zieh dein Judentrikot aus. Was haben die Juden dir bezahlt?
A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
Und wir sind zur großen Synagoge gegangen. Und die Leute haben gelacht.
Wer Deutschland liebt, ist auch diese Lied.
Heute versteckt sich der Hass auf Juden am liebsten im Hass auf den jüdischen Staat Israel.
But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker.
Auch hier ist Jude auf dem Schulhof ein Schimpfwort.
Ich habe aber versucht, dem nicht so einen großen Platz einzuräumen.
Wie, du hast einen Stern auf der Brust, sagst du, ja? Und, wo ist das Problem?
You want it darker. We kill the flame.
Leonard Cohen, sein Grab findet man auf dem jüdisch-orthodoxen Friedhof in Montreal. Wir erinnern uns heute. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 eskalierte der bis dahin systematisch geschürte Hass auf Juden. Synagogen wurden angezündet, Geschäfte, Wohnungen, jüdische Friedhöfe zerstört. Hunderte Menschen wurden ermordet und es begann, was dann im Holocaust endete, die Inhaftierung von Juden in Konzentrationslager. Dieser dunkle Teil der deutschen Geschichte wird nicht verschwiegen. Die Verbrechen der Nationalsozialisten wurden und werden aufgearbeitet und trotzdem, der Antisemitismus ist noch immer präsent in unserer Gesellschaft. Judenfeindliche Übergriffe nehmen sogar zu. Und das liegt nicht nur an muslimischen Einwanderern, die ihren Judenhass aus der Heimat mitbringen. Schon seit Jahrzehnten müssen Synagogen in Deutschland vor Angriffen geschützt werden. In einer aktuellen Umfrage stimmten rund 30% der Befragten der Aussage zu, Juden passen nicht so recht zu uns. Wie kommt es zu solchen Ansichten? Juden haben das kulturelle Leben in Deutschland schon immer entscheidend mitgeprägt und bereichert. In Berlin findet gerade der Jüdische Zukunftskongress statt, bei dem es genau um die Impulse geht, die jüdisches Leben in die Gesellschaft einbringt. Und wir? Wir begeben uns auf die Suche nach einem Gegenmittel gegen das Gift Antisemitismus. 80 Jahre danach, Juden und ihre Feinde, sie hören HR2 Kultur der Tag. Bei der Frage nach ausländerfeindlichen Einstellungen ist ja auffällig, dass gerade da, wo besonders wenig Ausländer leben, die Angst vor Überfremdung besonders groß ist. Nun leben generell nur wenige Juden in Deutschland. Rund 100.000 Menschen sind in den jüdischen Gemeinden registriert. Insgesamt gehen Schätzungen von etwa 200.000 Juden in Deutschland aus. Wenn Sie also nicht gerade in Berlin oder Frankfurt leben, wo relativ viele Juden sind, dann kann es gut sein, dass Ihnen tatsächlich noch nie ein Jude begegnet ist. Oder dass Sie zumindest noch nie mit einem Juden gesprochen haben. Und der Unbekannte wird bekanntlich besonders skeptisch gesehen. Deshalb gibt es eine Möglichkeit, einen Juden oder eine Jüdin persönlich kennenzulernen. Rent a Jew. Miete dir einen Juden. Das klingt irgendwie schräg, fast als wäre es abwertend, antisemitisch. Aber es ist ein Hinhörer und eine Aktion einer jüdischen Bildungseinrichtung, der Europäischen Janusz Korczak Akademie, die ihren Namen von einem jüdischen Reformpädagogen hat, der mit seinen Schützlingen im Konzentrationslager ermordet wurde. Diese Bildungseinrichtung will die jüdische Gemeinschaft stärken und Berührungsängste abbauen. Und das eben zum Beispiel mit Rent a Jew. Eva Haller leitet die Janusz Korczak Akademie. Frau Haller, wie kam es zu dieser Idee, Rent a Jew?
Also wie Sie schon richtig sagen, es ist provokativ. Und genau das wollten wir auch damals erreichen. Einen Juden zu mieten, klingt im ersten Moment, hoppla, was wollen die denn eigentlich? Ist das jetzt gut gemeint, schlecht gemeint, antisemitisch? Aber das war eigentlich unser Gedanke, dass man einfach aufhorcht. Was uns ganz, ganz wichtig war, als wir diese Idee, dieses Projekt anfingen, war, dass man nicht nur über Juden spricht, sondern dass man mit Juden und Jüdinnen spricht. Mhm. Und dazu haben wir dieses Projekt ausgeschrieben. Es haben sich junge Leute, junge Jüdinnen und Juden gemeldet, die dann dieses Projekt aufgegriffen haben. Und ich bin wirklich sehr froh und stolz drauf, dass dieses Projekt in der Zwischenzeit, sage ich mal, aus den Kinderschuhen raus ist und selbst ein Projekt und ein Verein geworden ist. Es ist zwar noch immer unter unserer Schirmherrschaft, aber eigentlich weitgehend selbstständig. Heute sind, glaube ich, fast 80 junge Leute, die im Laufe der letzten Jahre ausgebildet worden sind, bundesweit. Und man kann sie mieten. Auch mich kann man übrigens mieten, selten, aber ich mache mit.
Das Mieten ist ja kostenfrei, ne? Man muss eigentlich nur die Anreise finanzieren, aber das Mieten ist ein bisschen in Anführungszeichen gemeint.
Ja, ja, richtig. Also es ist eine Non-Profit-Organisation, genauso wie wir. So ist auch diese weitere Organisation oder, sage ich mal, Verein gegründet worden. Wir bitten darum, dass die Fahrtkosten ersetzt werden. Es ist nicht irgendwie eine Gebühr oder sonst was damit verbunden, aber wir freuen uns, sprich Rent-A-Jew freut sich sehr, wenn etwas gespendet wird. Aber es kostet an sich eigentlich nicht.
Nun gibt es ja eine große Bandbreite des Jüdischseins, von orthodox bis gar nicht gläubig. Wer beteiligt sich denn von jüdischer Seite an diesem Projekt?
Also das ist genau das, was wir auch haben wollten. Wir wollten die Vielfalt des Judentums zeigen. Und unsere jungen Leute oder die jungen Leute, die bei Rent-A-Jew eingebunden sind, sind eben das. Sie sind von orthodox oder traditionell orthodox bis liberal in ihren Gemeinden oder Gemeinschaften eingebunden. Und sie repräsentieren sich selber. Also sie sprechen nicht, sage ich jetzt mal, im Namen von irgendeiner spezifischen Organisation oder Glaubensrichtung, die sie ausüben, sondern sie gehen einfach in, wo immer sie auch eingeladen sind, ob das eine Schule ist oder ein Verein oder ein Seniorenheim, also ganz unterschiedlich werden sie ja gemietet oder eingeladen, und reden auf Augenhöhe mit Respekt einfach über sich selbst, über ihr Leben, wie sie als Juden leben, wie sie ihre Religion ausüben, auch Informationen überhaupt zum Judentum. Also eigentlich jeder Einzelne ist ein Repräsentant seines Glaubens und seiner Gemeinschaft, in der er lebt.
Frau Haller, Sie haben gesagt, Sie kann man auch mieten. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Was bewirkt es, wenn Menschen direkten Kontakt mit einem Juden hatten, vielleicht zum ersten Mal?
Ja, das ist also wirklich sehr interessant. Ich war gerade vor 2 Tagen eingeladen hier. Ich lebe ja selber in München, ganz in der Nähe von München in Unterhaching, zu einem Gespräch mit Jugendlichen im Lise-Meitner-Gymnasium. Und es ist sehr berührend, weil gerade in ländlicheren Gebieten, in den Schulen, gibt es keine jüdischen Mitschüler. Und bei diesen Begegnungen ist es so, dass Jugendliche oder auch Erwachsene zum ersten Mal wirklich in Berührung kommen mit einem Juden oder mit einer Jüdin. Wie wir alle wissen, gibt es sehr viele Vorurteile, Medien, Einflüsse oder was immer auch, die ja auch zum Antisemitismus dann führen. Und in dieser persönlichen Begegnung kann man dann sehr viel bewegen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich als Menschen gegenübersteht und man seine Meinung hat. Man kann nicht immer der gleichen Meinung sein, aber dass man sehr viele Vorurteile bereinigen kann. Und man kommt eigentlich bereichert wieder aus solchen Gesprächen heraus. Und ich glaube, das gilt für beide Seiten.
Was sagen Menschen zu Ihnen nach so einer Begegnung?
Dass sie sich sehr bedanken für diese Möglichkeit, jemanden direkt kennengelernt zu haben. Sie verstehen, dass die Person jetzt nicht global das Judentum irgendwie repräsentiert oder vertritt, aber dass man die Möglichkeit hatte, viele Fragen, die man sonst an einen jüdischen Menschen nicht stellen kann, beantwortet bekommt. Also auch was mit zum Beispiel Feiertagen zu tun hat oder auch mit Kerzen oder Symbolen oder mit Rituale. Also das alles können die dann selber erfahren, direkt mit der Person, mit der sie in Kontakt kommen. Und dass sie eigentlich das sehr schätzen, dass diese Möglichkeit besteht, so eine Person einzuladen, zu mieten.
Würden Sie sagen, dass ein Großteil der antisemitischen Äußerungen, die man vielleicht erlebt im Alltag, auch daher kommen, dass die Menschen so unwissend sind, gar keine Ahnung haben, was es eigentlich bedeutet, Jude oder Jüdin zu sein?
Ja, ich denke mir, dass sehr viel davon kommt. Viele haben auch Berührungsängste, so ist es ja nicht. Sehr viel ist verbal und averbal weitergegeben worden, auch in den Familien von Vorurteilen. Und wenn sie dann wirklich eine Person vor sich haben, die sich ganz anders gestaltet oder auftritt, dann sind sie erstmal sehr erstaunt. Sie sagen das auch, dass sie da ein ganz anderes Bild von Juden oder von einer Jüdin gehabt haben. Und ich denke mir, das ist sehr wichtig, weil nur so durch diesen direkten Dialog kann man etwas bewegen.
Rent a Jew, ein Mittel gegen das Gift Antisemitismus. Frau Haller, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön vor allem. Ich bin sehr stolz auf unseren jungen Leute von Rent a Jew und auch ich wünsche Ihnen weiterhin toi toi toi.
HR2 Kultur der Tag, 80 Jahre danach, Juden und ihre Feinde, so haben wir die Sendung genannt an diesem 9. November. Max Czolek ist 31 Jahre jung, Politikwissenschaftler und promovierter Antisemitismusforscher und er will sich nicht einfügen in die vorgegebenen Muster der Judenverfolgungsaufarbeitung. Seine Streitschrift heißt Desintegriert euch. Wir hören ihn selbst dazu.
Ich greife da auf ein Modell zurück, was der kanadische Professor Michael Bodemann entwickelt hat, das Modell des Gedächtnistheaters. Das ist 1996 als Buch veröffentlicht worden und die These war damals, dass die deutsche Gesellschaft ab den späten 70er Jahren angefangen hat, die Juden als symbolische Figuren für ihre Selbstläuterung zu verwenden. Also so eine klassische Gedächtnistheaterszene wäre, es gibt einen Erinnerungstag, meinetwegen der 9. November, und da gibt es die geläuterten Täter und Täterinnen, die stehen auf der einen Seite, und dann die überlebenden Juden und Jüdinnen, die sagen, ja, es war schrecklich und gut, dass es jetzt anders ist. Es ist völlig klar, welchen Begehrensstrukturen diese Art von Inszenierung dient, nämlich einer Form von Selbstvergewisserung, anders zu sein, nicht mehr Nazi zu sein und so. Es ist unklar, warum von der jüdischen Seite diese Art von Inszenierung eigentlich mitgespielt wird. Und ich glaube, es wird umso unklarer, je vielfältiger die jüdische Gemeinschaft eigentlich wird. Es ist einfach nicht so, dass jeder Jude und jede Jüdin real einen Bezug zur Shoah hat. Und noch dazu, und das finde ich mindestens genauso wichtig, ist es ganz und gar nicht klar, selbst wenn man diesen biografischen Bezug hat, dass das nun gerade die Grundlage der eigenen jüdischen Identität bildet. Und Desintegration ist der Versuch zu sagen, nun, wir können nicht verhindern, dass diese Art von symbolischer Aufladung stattfindet, aber wir können uns selber fragen, wie sehr wir da eigentlich mitspielen wollen und probieren, uns Räume zu generieren, indem wir nochmal die Frage danach stellen, was jüdische Identität eigentlich sein könnte, jenseits von den drei bestimmenden Themen Shoah, Antisemitismus und Israel.
Was ist jüdische Identität? Darum geht es auch beim ersten jüdischen Zukunftskongress, der in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat. Davon hören wir später in der Sendung. Sport gilt ja gemeinhin als wunderbares Feld, um Menschen zueinander zu bringen. Und selbstverständlich gibt es in großen Städten auch jüdische Sportvereine, die aber auch nicht judenoffen stehen. Wie Maccabi in Frankfurt. Dort kann man von Babyturnen über Tennis bis Volleyball sehr viele Angebote wahrnehmen. Fußball gehört natürlich auch dazu. Und da dann offenbar auch Antisemitismus-Erfahrung. Pola Natusius hat einen Fußballtrainer getroffen.
Cüneyt Yalçın steht in seiner blauen Trainingsjacke auf einem Frankfurter Fußballplatz. Vorne auf der Brust ein weißer Stern, auf dem Rücken der große weiße Schriftzug des Vereins, Maccabi. Er trägt die Jacke mit Stolz. Seit vielen Jahren ist er bei dem jüdischen Verein, früher Spieler, heute ehrenamtlicher Fußballtrainer. Und immer wieder erlebt er Antisemitismus.
Vor ein, zwei Wochen haben wir gespielt, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ja. Und da kam es auch schon, ne? Der hat zu mir scheiß Jude gesagt. Ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber es ist immer allgegenwärtig.
Er schätze den Zusammenhalt bei Maccabi, der sei deutlich enger als bei anderen Vereinen. Yalçın ist Deutsch-Türke, Moslem, in Frankfurt aufgewachsen. Er kann sich erinnern, dass seine Jugendfreunde es gar nicht cool fanden, dass ihr Kumpel zu einem jüdischen Verein ins Fußballtraining ging.
Am Anfang war das viel, ja. Wie, du hast einen Stern auf der Brust, sagst du, ja? Und, wo ist das Problem? Das ist schlimmer geworden. Also früher war das ganz normal, wir haben gespielt, wir haben uns gegenseitig gefault, wir haben gesagt, Depp, ja, und fertig. Aber auf die Schiene war da gar nichts. Und es ist erst so seit, sag ich mal, 20 Jahren ist das schlimmer. Ja.
Jonathan Heuberger ist auch ein Frankfurter Bub, hat auch früher bei Maccabi Fußball gespielt. Inzwischen lebt der Jurist in Tel Aviv, Israel. Es sei keine Entscheidung gegen Deutschland, sondern für Israel gewesen, erklärt er im Interview. Heuberger hat ähnliche Erfahrungen wie Yalçın gemacht. nur war er direkt und persönlich betroffen.
Also ich habe in meiner Jugend schon Antisemitismus erfahren. Ich habe 12 Jahre bei Maccabi Fußball gespielt und da hatten wir ständig auch Ausschreitungen, die konkret auch was damit zu tun hatten, dass wir ein jüdischer Verein sind. Und man hört dann immer wieder Sätze wie, euch hat man vergessen zu vergasen, wir bauen eine U-Bahn von Frankfurt bis nach Auschwitz.
In Israel fühle er sich wohler als Jude. Er sei mehr Individuum, einfach Jonathan, nicht der Jude. Als er Deutschland vor 5 Jahren verlassen hat, war er einer von 105 jüdischen Auswanderern nach Israel. Im vergangenen Jahr ist die Zahl laut Jewish Agency auf 171 gestiegen. Das ist nicht viel. Aber bei den Dreharbeiten des HR für den Antisemitismus-Report wurde deutlich, Juden und Jüdinnen fühlen sich in Deutschland zunehmend unwohl. Und trotzdem, Studien ergeben, es gibt immer weniger Antisemiten. Doch der Antisemitismus, den Juden und Jüdinnen in ihrem Alltag erleben, wird aggressiver und lauter. Die Berliner Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel hat im Sommer eine Studie vorgelegt. Dabei kam heraus, vor allem im Internet wird Antisemitismus noch hasserfüllter und immer vehementer.
Was einen ja nicht verwundert, denn das Internet bietet vielen eine Plattform, die sich in dieser anonymen Welt gerne laut zu Wort melden, die aber ihr Gesicht dazu nicht unbedingt zeigen wollen. HR2 Kultur der Tag, 80 Jahre danach, Juden und ihre Feinde. Wenn man ein Gegengift sucht, dann muss man das Gift natürlich kennen. Wie zeigt sich Antisemitismus? Aus welcher Ecke kommen die Anfeindungen? Wer greift zu welchem Mittel? Es gibt seit kurzem auch bundesweit eine Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. In Berlin ist RIAS schon länger aktiv, jetzt eben auch für ganz Deutschland. Benjamin Steinitz ist Vorstand des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Herr Steinitz, warum ist es denn so wichtig, die antisemitischen Vorfälle in so einer Stelle zu sammeln?
Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Wir stellen immer wieder fest, dass die polizeilichen Statistiken nicht alles erfassen, einfach weil viele der Erfahrungen keine strafrechtliche Relevanz haben, weil viele der Betroffenen den Weg zur Polizei aus unterschiedlichen Gründen meiden und wir ein zivilgesellschaftliches Angebot haben, was mehrsprachig funktioniert, wo Menschen sich anonym hinwenden können und wir im Prinzip einen sehr stark betroffenen, zentrierten Ansatz haben. Ein Aspekt zum Beispiel ist, dass wir die Vorfälle anonymisiert veröffentlichen mit der Zustimmung der Betroffenen und somit die Alltagserfahrungen von Antisemitismus in Deutschland versuchen, in die breitere Öffentlichkeit zu geben.
Also die weitere Bearbeitung so eines gemeldeten Vorfalles könnte eben die Veröffentlichung sein.
Das ist eine Option. Jede Meldung, die wir erhalten, wird verifiziert. Also der erste Schritt ist immer, dass wir mit den Betroffenen in Kontakt treten und Verifizierungsfragen stellen und dann eben auch herausfinden, wie wir ihnen jetzt weiterhelfen können.
Mhm. Haben Sie da auch irgendwie so eine Art, das zu kategorisieren? Wie sammeln Sie?
Also wir haben ganz unterschiedliche Kategorien mittlerweile, auf deren Grundlage wir die Fälle systematisieren. Zunächst ist der inhaltliche Referenzrahmen für unsere Arbeit die sogenannte Arbeitsdefinition der Internationalen Holocaust-Erinnerungsallianz, IRA kurz gesagt, die auch im September 2017 von der Bundesregierung anerkannt wurde als verbindliche Arbeitsdefinition Antisemitismus. Und wir orientieren uns auch an der Arbeitsdefinition zur Leugnung der Shoah und der Verharmlosung der Shoah ebenfalls von diesem internationalen Holocaust-Erinnerungsallianz. Das ist der inhaltliche Referenzrahmen. Und dann kategorisieren wir unsere Vorfälle nach unterschiedlichen Aspekten. Also wir können sie inhaltlich systematisieren in Post-Shoah-Antisemitismus, israelbezogenen Antisemitismus, antijudaistischen Antisemitismus oder auch das Othering, einfach das Fremdmachen von Juden, von Jüdischsein in Deutschland. Und dann kategorisieren wir sie auch nach der Qualität der Vorfälle. Das heißt, wir haben 6 Kategorien. Das eine ist extreme Gewalt. Das geht also sozusagen auch bis zum Tötungsfolgen oder Totschlag. Zum Glück hatten wir bisher noch nicht einen einzigen Fall in dieser Kategorie erfasst. Die nächste Kategorie sind dann Angriffe. Das sind also körperliche Angriffe, versuchte Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen. Dann haben wir gezielte Sachbeschädigungen. Das sind Sachbeschädigungen an jüdischem Eigentum oder an Erinnerungsorten für die Opfer der Shoah. Dann haben wir Bedrohungen. Das sind Bedrohungen, die können verbal, aber die können auch im Internet über die sozialen Netzwerke artikuliert werden. Die müssen konkret sein und eindeutig gegen Personen gerichtet oder gegen Institutionen gerichtet. Dann haben wir noch die Kategorie des verletzenden Verhaltens. Das ist in den letzten Jahren immer die größte Anzahl gewesen. Da sind sozusagen auch Vorfälle von Hate Speech enthalten, also antisemitische Aussagen, die nicht adressiert sind, oder auch antisemitische Schmierereien, die jetzt an Bushaltestellen oder einfach auf der Straße ohne eine gezielte Adressierung gegen eine jüdische Einrichtung vorgenommen werden. Und dann haben wir Massenzuschriften, das ist die letzte Kategorie, das sind antisemitische Texte, die an eine möglichst große Anzahl von Adressaten gerichtet ist. Mhm. Also das sind hauptsächlich dann E-Mails oder auch Massenpostsendungen. Mhm. Ja.
Davon, dass man diese ganzen Vorfälle erfasst, werden sie natürlich nicht weniger. Inwiefern hilft denn das Sammeln?
Wir gehen davon aus, dass die Voraussetzung für eine durchdachte und stringente Bekämpfungsstrategie von Antisemitismus im Sinne von der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bildungsbereich oder der Förderung einfach von gesellschaftlicher Solidarität mit Juden und Jüdinnen, generell mit gesellschaftlichen Minderheiten, die Voraussetzung für diese Bekämpfungsstrategien ist ein klares Bild, ist eine differenzierte Darstellung, wie sich Antisemitismus heutzutage ausdrückt, wo er vorkommt, gegen wen er sich richtet und welche Formen er annehmen kann. Und erst wenn wir dieses Bild klar haben, können auch die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, wir verstehen uns da eigentlich nicht unbedingt als diejenigen, die die pädagogischen Ansätze oder die politischen Entscheidungen dazu treffen, sondern wir bieten sozusagen vielen Akteuren, ob nun politischen Entscheidungsträgerinnen, der Öffentlichkeit, also den Medien oder auch der Zivilgesellschaft, eine Informationsgrundlage, auf deren Basis dann Bewertungen oder auch Entscheidungen getroffen werden können.
Was fällt denn auf bei der bisherigen Erfassung? Was würden Sie sagen, wo kommt das Gift Antisemitismus her und was hilft dagegen?
Naja, ich sag mal so, die Vorfälle, die uns gemeldet werden, man kann es gar nicht so auf eine Gruppe beschränken oder auf ein Thema. Wir haben eine wahnsinnige Fülle an Vorfällen, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr auf die Shoah beziehen. Also wir stellen da sozusagen auch eine zunehmende Absenkung der Schwelle, der Sagbarkeitsgrenzen fest, was man heutzutage in Bezug auf die Shoah so als legitime Meinungsäußerung deklariert. Also, dass die Shoah da geleugnet wird oder dass die Juden sich das ausgedacht haben, dass das nur passiert ist, um dem deutschen Volk sozusagen zu schaden. Das ist so ein sehr immer stärker verbreitetes Narrativ. Und dann haben wir natürlich Vorfälle des israelbezogenen Antisemitismus, in denen antisemitische Stereotype auf den Staat Israel angewendet werden, wo wir nach der IRA-Definition davon sprechen, dass der Staat Israel verstanden wird als jüdisches Kollektiv. Und im Prinzip können wir das auch tatsächlich in unserer Praxis feststellen, dass unheimlich viele antisemitische Stereotype immer wieder angewendet werden auf den Staat Israel. Die Leute gehen dann davon aus, dass es halt eine legitime Kritik sei, aber wenn man sich das dann genauer anschaut, also uns liegen dann auch die Briefe und Zuschriften zum Beispiel an jüdische und israelische Einrichtungen vor, wenn wir die analysieren, dann wird dann schon sehr deutlich, dass es einfach antisemitische Positionen sind, die sich dann eben auf den Nahostkonflikt beziehen. Und jetzt ist interessant, dass diese beiden dominierenden Themen, also der Post-Shoah-Antisemitismus oder der israelbezogene Antisemitismus, tatsächlich in jeder gesellschaftlichen Gruppe vorzufinden sind. Also wir haben Vorfälle, die im Bereich des Islamismus zu verorten sind, im Bereich des Rechtsextremismus, des Rechtspopulismus, des links-anti-imperialistischen Antisemitismus oder auch eben, das macht für uns eigentlich häufig den größten Teil aus, einfach aus der gesellschaftlichen Mitte heraus. Ja? Also der politischen Mitte, die sich eben keinem dieser Spektren verortet, die mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem positiven Bezug auf die deutsche Demokratie und den deutschen Staat dennoch solche Positionen vertritt. Insofern kann man das gar nicht hierarchisieren, wo das Problem irgendwie größer ist. Ich glaube, das ist viel zu komplex und wir werden der Sache auch nicht gerecht, wenn wir versuchen, jetzt nur auf einen Rechten, einen islamistischen oder einen Linken zu schauen, sondern wir müssen immer alle Bereiche im Blick behalten und das zeigen auch unsere Vorfälle.
Benjamin Steinitz von RIAS, ganz herzlichen Dank. Kommen wir zurück zum jungen Berliner Antisemitismusforscher Max Czollek und zu dem Buch, das er geschrieben hat. Ein Buch, das aufrütteln soll, das neue Wege aufzeigen will, wie Minderheiten in Deutschland gut leben können. Es heißt Desintegriert euch. Angestrebt wird von ihm eine ganz andere Art von Zugehörigkeit.
Natürlich gibt es ein Ideal von Integration, gegen das kann man wahrlich nichts haben, aber die Realität von Integration, gegen die habe ich eine ganze Menge. Die MeToo-Debatte jetzt im Sommer um den Fußballer Mesut Özil hat nochmal deutlich gezeigt, was Integration eigentlich bedeutet, nämlich dass Menschen, die in der dritten oder vierten Generation in Deutschland leben, immer noch beweisen müssen, dass sie dazugehören, dass sie integriert sind. Und da zeigt sich, dass hinter diesem Integrationskonzept eigentlich nicht nur diese Idee von, wenn ihr Sprache lernt, dann gehört ihr dazu steht, sondern eigentlich eine Art kulturelle Dominanz oder Vorstellung eines kulturellen Zentrums, die sich weiterzieht und die letztlich auch Menschen ausschließt, die schon in der dritten oder vierten Generation hier wohnen.
Von Max Czollek hören wir später noch einmal. HR2 Kultur der Tag. Jüdisch sein, das ist viel mehr als Religionszugehörigkeit. Auch nichtgläubigen Juden ist ihr Jüdischsein extrem wichtig. In Deutschland leben viele aus Osteuropa eingewanderte Juden, die auch wieder ganz eigene Sichtweisen mitbringen. Und auch im jüdischen Staat Israel kann man erleben, dass es nicht eine jüdische Identität gibt, sondern eben ganz viele sehr verschiedene Identitäten. Wie wird jüdisches Leben in Zukunft aussehen in Deutschland? Um dieser Frage nachzugehen, haben sich in dieser Woche viele Juden in Berlin zusammengefunden, beim ersten jüdischen Zukunftskongress. Thomas Klatt war für uns dort.
Wir sind mit 1000 Anmeldungen wirklich gut unterwegs und ich freue mich, dass dieser Zukunftskongress ein so großes Interesse findet.
Sagt hörbar stolz Rabbiner Walter Homolka, Vorsitzender der Leo Beck Foundation, die den ersten jüdischen Zukunftskongress organisiert. Unterstützt wird er unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung sowie dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Motto, weil ich hier leben will. Die Idee dazu hatte Berlins linker Kultursenator Klaus Lederer.
Wir hatten die sogenannten Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Wir hatten Menschen, die aus anderen europäischen, internationalen Metropolen hierher gekommen sind. Wir haben Menschen aus Israel, die hierher gekommen sind. Also zu sagen, wir sind viel mehr, unser Leben macht viel mehr aus und wir wollen auch anders wahrgenommen werden. Wir wollen als das wahrgenommen werden, was wir sind.
Ein scheinbar wachsendes jüdisches Leben, zumindest in den Städten. Allerdings nicht alle sind religiös. Die jüdischen Gemeinden schrumpfen. Gleichzeitig wird der Antisemitismus wieder stärker als Bedrohung sichtbar.
Insofern ist es kein Zufall, dass wir jetzt 80 Jahre nach dem Novemberpogrom, 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Shoah, die interessanteste jüdische Gemeinschaft Europas haben. Da ist mir auch die europäische Dimension des Prozesses wichtig. Berlin ist inzwischen durchaus auch ein Zentrum neuer europäischer Verständigung. Auf der anderen Seite haben wir Debatten, beispielsweise wie in Frankreich, von Menschen, die sagen, wir sind ja eigentlich nur noch auf Zeit. Wir überlegen, nach Israel zu ziehen, überzusiedeln, weil wir diesen Antisemitismus nicht mehr ertragen können. Und wir wissen, dass es diese Debatten, Ängste und Sorgen auch hierzulande gibt.
Gesprochen werden sollen über die Vielfalt jüdischer Strömungen, das jüdische Leben jenseits religiöser Institutionen oder die Frage, wie wichtig die Erinnerung als Verbindung zwischen den Generationen heute noch ist. Auch die jüdische Clubszene und der jüdisch-muslimische Dialog sind Themen des Kongresses. Anastasia Pletukina war bis vor kurzem Stipendiatin des jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerkes. Sind junge Juden in Deutschland wirklich zu Hause?
Einerseits ja, aber dass daran auch gewisse Bedingungen geknüpft sind. Vor allem in Berlin gibt es über 60 Organisationen und Initiativen, die das jüdische Leben in Deutschland prägen und gestalten. Wir haben jetzt ein Zeitalter, in dem es darum geht, nicht nur zu diskutieren, was wir hier reichlich machen werden, aber tatsächlich etwas zu machen.
Nicht nur diskutieren, sondern etwas machen, Dinge anpacken. Da wäre zum Beispiel das Problem, was auf Schulhöfen zum Teil zu hören ist. Zwar gehört Hessen zu den drei Bundesländern, in denen antisemitische Vorfälle ans Kultusministerium gemeldet werden müssen, aber wenn einer zu einem Mitschüler sagt, hey, was für eine Judenaktion, dann muss das erstens jemand mitbekommen und zweitens muss es auch Lehrer geben, die sich dann auf den mühevollen Weg begeben, das mit den Schülern aufzuarbeiten. Wolfgang Hettfleisch über Antisemitismus an Schulen.
Du Jude, das ist in vielen Schulen ein gebräuchliches Schimpfwort geworden. Manfred Levy kennt das aus seiner Zeit als Lehrer an einer Frankfurter Schule im Stadtteil Preungesheim. Du Jude, das stand auf einem Zaun, dahinter sein Name, falsch geschrieben, dann folgte ein Hakenkreuz. Die Aggressivität bekam vor ein paar Wochen sogar ein Fernsehteam zu spüren, als Levi der ARD seine alte Schule zeigen wollte. Die Kamera des Fernsehteams hat den Zwischenfall aufgezeichnet. Vor der Schule ruft ein junger Mann Levi über die Straße hinweg eine Beleidigung zu.
Scheiß Jude, oder? Ja doch, der ruft scheiß Jude.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Wollen wir da mal hingehen?
Das Fernsehteam will den Rufer stellen. Sofort wird es brenzlig.
Hallo. Komm vom ARD Morgenmagazin. Was haben Sie denn gerade gerufen?
War ich das oder was?
Geh mal weg mit der Kamera lang.
Hab ich gerufen?
Na, wir haben hier Hey Jude gehört.
Geh mal weg mit der 13-Euro-Kamera. Was denkst du den anderen? Ne? Wo bist du hier alle hin?
Fragt man Manfred Levi nach dieser Szene, wirkt er ungerührt. Antisemitismus sei Alltag, sagt er. Auch in Frankfurt. Wenn sich Schulen damit auseinandersetzen wollen, können sie sich an das Pädagogische Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts und des Jüdischen Museums wenden. Dann kommt zum Beispiel Manfred Levi vorbei. Der 63-Jährige fragt nach und klärt auf.
Das ist ein Teil unserer Vermittlungsarbeit, die wir jetzt seit 7 Jahren machen. Und jetzt merken wir, weil es gesellschaftlich, politisch sehr präsent ist zurzeit, wir haben da Konzepte dagegen.
Das Wir ist Levi wichtig. Er tue das ja nicht allein. Die Konzepte habe man im pädagogischen Zentrum gemeinsam entwickelt. Und, sagt er, sie funktionieren.
Man muss halt in den Brennpunkt gehen und dann angstfrei mit den Schülerinnen und Schülern reden. Wir gehen nicht in einen Workshop mit dem Stirnband Antisemitismus, sondern es entwickelt sich erstmal ein Vertrauensverhältnis zwischen uns und den Schüler, Schülerinnen. Und das ist die Grundlage, um überhaupt mit ihnen zu arbeiten.
Szenenwechsel an eine Frankfurter Berufsschule. Wieder begleitet das Kamerateam der ARD den 63-Jährigen. Ein Schüler spricht vor der Kamera offen darüber, dass Du Jude ein ganz alltägliches Schimpfwort ist.
In der alten Schule nutzt man das manchmal. Als, es ist mehr so ein Slang, keine Beleidigung an Juden.
Natürlich ist es eine Beleidigung. Als Jude wird auf dem Schulhof jemand bezeichnet, der lügt oder der geliehenes Geld nicht zurückzahlt. Da werden uralte antisemitische Vorurteile bedient. In einem Klassenraum der Berufsschule hakt Manfred Levi bei den Jugendlichen nach.
Sagt ihr das selbst oder hört ihr es von anderen? Wie findet ihr das? Könnt ihr verstehen, dass ich mich da nicht wohlfühle, wenn ich so etwas höre?
Eine junge Muslimin berichtet daraufhin, was ihr so widerfährt, wenn sie ein Kopftuch trägt. Wenn Levi Schulen besucht, fragt er oft nach solchen Erfahrungen. Er glaubt, wer selbst Vorurteilen ausgesetzt ist, kann besser nachempfinden, wie es ihm als Jude ergeht. Dabei ist Levi eigentlich egal, welcher Religion die Schüler angehören.
Ich mache keinen Unterschied zwischen, das ist eine Klasse, da sind sehr viele muslimische Schüler, da gibt es besonders viel Bedarf der pädagogischen Vermittlung. Die Unwissenheit über Judentum ist allgemein sehr groß.
Manfred Levi will das gemeinsam mit seinen Kollegen ändern. Er ist überzeugt, dass Aufklären hilft und dass der Kampf gegen Antisemitismus auch und gerade an den Schulen geführt werden muss.
Aufklären hilft, aber es ist ein langer, mühevoller Weg. HR2 Kultur der Tag, 80 Jahre danach, Juden und ihre Feinde. Professor Julia Bernstein beschäftigt sich mit Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft. Im letzten Jahr gab es eine Studie über jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland, an der sie mitgearbeitet hat. Und gerade hat sie eine weitere Studie abgeschlossen, wo jüdische Schüler und Lehrer befragt wurden zu eben ihrer Perspektive. Im Dezember wird sie veröffentlicht. Schönen guten Abend, Frau Professor Bernstein.
Ja, guten Tag.
Juden sind die Betroffenen. Wie sieht denn die jüdische Perspektive aus auf Antisemitismus?
Also für die jüdischen Menschen ein Phänomen, das sich schon seit über 2000 Jahren zieht, leider. Mhm. Und ich habe noch nie eine jüdische Person getroffen, die mir gesagt hätte, ach, Antisemitismus, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Zum Beispiel besonders im schulischen Bereich, so die Schimpfwörter wie du Jude oder machst doch keine Judenaktion oder jüdisches Verhalten. Also es ist mir unangenehm, das alles zu wiederholen, eine ganze Reihe. Und das ist abgesehen von allen physischen oder verbalen tatsächlich Angriffen, die Menschen so auf der Straße als Juden auch erleben, leider.
Wie konnte das denn eigentlich passieren, dass du Jude zum Schimpfwort geworden ist auf deutschen Schulhöfen? Was verstehen die Schüler denn eigentlich darunter?
Da ist ein Phänomen, das praktisch nicht genau erforscht wurde, ab welchem Jahr das ist so massiv an allen Arten der Schule sich verankert hat, weiß man nicht, welche Gruppe und ob überhaupt eine Gruppe dafür zuständig gemacht werden kann. Aber das wird für alles Mögliche benutzt, also für Synonym für Verräter, geizig, unfair, aggressiv, aber gleichzeitig auch Opfer. Sagen wir mal, zwei Kinder beide nicht jüdisch und ein Kind möchte einen Stift ausleihen und fragt das dann das andere, kannst du mir einen Stift geben? Das zweite sagt, kann ich nicht. Und dann kommt die Reaktion, mach doch keine Judenaktion.
Sehr befremdlich, ja. Sie haben ja Menschen befragt, also jüdische Menschen, was sie unter antisemitisch auch verstehen. Was empfinden die Juden in Deutschland als antisemitisch?
Danke für die Frage. Diese Frage ist wirklich zentral. Denn tatsächlich in Deutschland gibt es keine Definition, auch rechtlich greifende, aber auch allgemein akzeptierte bezüglich der Frage, was ist antisemitisch. Wenn wir dann zum Beispiel die Lehrkräfte dazu befragen, was ist für sie antisemitisch, dann sagen sie, das ist jetzt Hass gegen Menschen anderer Religionen. Und das ist jetzt nicht andere Religionen, aber auch da, wenn es einfach Feindlichkeit oder Hass gegen Juden ist, wäre es aus den jüdischen Perspektiven falsch beziehungsweise nicht ausreichend, weil für die jüdischen Menschen fängt Antisemitismus nie mit Hass oder Verfolgung oder Vernichtung, sondern das fängt mit Respektlosigkeit, mit Stereotypen, mit Ignoranz, mit unterschwelligen Ausschlüssen oder mit Respektlosigkeit an Menschen als Juden oder weil sie Repräsentanten von Israel als Staat, von irgendwelchen Mythen wahrgenommen werden und dafür verantwortlich gemacht werden, ohne dass sie dafür was können. Das kann auch zum Beispiel gut gemeint passieren. Das kann so passieren, dass irgendwelche Lehrkraft dann ein bestimmtes Kind auffordert, über eigene Biografie im Holocaust zu erzählen oder Referat dazu zu halten, ohne dass das Kind das möchte. Und das alleine kann dazu führen, dass es eine Dynamik sich entwickelt, dass das dann auf das Kind oder auf diesen Jugendlichen dann auswirkt, weil oft bis dahin niemand weiß, dass er dann jüdisch ist und das ist so eine unangenehme Situation erzeugt.
Mhm. Was würden Sie denn sagen, Frau Professor Bernstein, was hilft gegen Antisemitismus?
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Es gibt Menschen, die antisemitisch sprechen und eigentlich ist es ihnen nicht bewusst, dass sie antisemitische Sprache benutzen. Und da hilft natürlich die Aufklärung oder auch die Beziehungsarbeit, in Kontakt kommen mit positiven Erlebnissen, das Judentum oder die jüdische Zugehörigkeit in Verbindung zu bringen und das lebendig zu machen und nicht nur Juden als entweder Volk zu sehen oder ausschließlich mit Holocaust die Juden zu verbinden und auch ausschließlich mit irgendwelchen vermeintlichen Weltkontrollen oder Reichtumsmythen. Man kann auf unterschiedliche Arten Antisemitismus dekonstruieren, weil zum Beispiel, wenn Menschen sagen, Juden zahlen keine Steuer. Sehr oft hören wir das in den Interviews. Dann kann man das ganz leicht konstruieren, indem man das sagt, es ist ja möglich zu konvertieren. Wenn du tatsächlich davon ausgehst, dass Juden reich sind, Welt kontrollieren und keine Steuer zahlen, kannst du die doch anschließen. Geht doch, oder? Mhm. Wo gibt es sowas? Und dann plötzlich sind Menschen perplex, weil sie verstehen, ich habe doch rassistisches Verständnis von Juden, die sind so geboren. Ich kann da dieser Gruppe nicht anschließen, weil man denkt, die sind schon da. Leider an einigen Fällen, ich hoffe sehr, dass nicht an so vielen, Antisemitismus mit tiefen Abneigungen und Hassgefühlen gegen Juden verbunden ist. An den Fällen hilft leider die Aufklärung nicht, sondern also da muss man wirklich irgendwie emotional Menschen erreichen, wenn überhaupt. Es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen sehr überzeugte auch Menschen genau geschult werden, wie sie, sagen wir mal, den Film Schindlerliste schauen und irgendwo in der Gruppe sitzen und Stück für Stück tatsächlich die Gruppe provozieren lernen. Also Menschen, die tatsächlich von der rechtsextremen Szene kommen und extra diese Rhetorik erlernen, dann braucht man andere Mittel, um das zu dekonstruieren. Emotionale Arbeit, Biografiearbeit, Arbeit mit durch die Beziehung, durch Vertrauen, durch die Förderung der Empathie oder Brücken bauen in den Bereichen, in denen Menschen sich wiedererkennen und verstehen, woher das kommt. Und erst dann überhaupt wird zugehört.
Ein langer, mühsamer Weg. Vielen Dank, Professor Julia Bernstein. Sie hören HR2 Kultur der Tag. Max Czollek und seine Streitschrift Desintegriert euch schmückt uns heute. Czollek ist auch Mitherausgeber der Zeitschrift Jalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart. Und er hatte eine interessante Sichtweise zum deutschen Sommermärchen.
Ich glaube, dass wir in Deutschland eine Situation erleben, die auseinanderklafft zwischen der Realität und dem, was man sich selber erzählt über die Art und Weise, wie dieses Land im Moment funktioniert. Das Ganze hat für mich zumindest angefangen 2006 mit der WM, die Welt zu Gast bei Freunden. Davor war es so, dass ein Produkt, auf dem eine Deutschlandfahne war, zumindest in Berlin-Friedrichshain, nicht gekauft wurde. Das hat man nicht getan. Es war völlig in Ordnung, die Nationalhymnen nicht mitzusingen. Es gab ein skeptisches Verhältnis zum deutschen Nationalgefühl. Und mit 2006 gab es plötzlich diesen Dammbruch und von allen Seiten, und zwar durch die Feuilletons hinweg, feierte man sich tatsächlich als eine geläuterte, bessere Nation, die Welt zu Gast bei Freunden, endlich dürfen wir wieder die Fahne raushängen. Es war ein großer Taumel. Und schon damals habe ich mich gefragt, ob das gut gehen wird. Und 10 Jahre später haben wir die AfD im Bundestag sitzen und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass da zwei Dinge gleichzeitig passieren. Die Selbsterzählung, dass man wieder normal ist und die Realität, in der diese neovölkischen Konzepte viel, viel stärker in das Zentrum der politischen Debatte und der Parteienprogramme rückt, als man es vor 10 oder 15 Jahren noch für möglich gehalten hätte.
Esther Shapira leitet im hr-Fernsehen die Abteilung Politik und Gesellschaft und sie hat das Buch geschrieben, Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gehört, es gibt sehr verschiedene Formen von antisemitischen Äußerungen. Es gibt offen feindseliges, es gibt aber auch ganz subtile Abwertungen und Zuschreibungen. Und da kommt Kritik am israelischen Staat ins Spiel. Wenn wir da über salonfähige Versionen sprechen, was wird da so geäußert?
Na, es heißt, Israel ist ein Apartheidsstaat. Israel verhält sich heute den Palästinensern gegenüber so, wie früher sich die Nazis gegenüber den Juden verhalten haben. Araber, Palästinenser sind für Israelis nur Menschen zweiter Klasse. Also diese Form der Abwertung.
Und was will man damit eigentlich ausdrücken, wenn man so spricht?
Na, das hat eine sehr entlastende Ventilfunktion. Das heißt, schaut mal an, die Opfer von gestern sind ja auch gar nicht besser, als die Täter damals waren. Heute sind sie die Täter. Das, was ja in sich übrigens schon unsinnig ist, weil es sind ja völlig unterschiedliche Menschen. Selbst wenn man diesem Argument folgen würde, selbst dann würde dieses Argument keinen Sinn ergeben, weil es rekurriert auf das Kollektiv der Juden. Also die Menschen damals sind andere Menschen als die Menschen heute. Mhm. Aber es wird gesagt, die Juden tun immer so, als seien sie Opfer, dabei sind sie Täter. Und diese Verallgemeinerung, dieses Kollektiv, ist in sich ja schon ein Merkmal des Antisemitismus.
Und was drückt das denn über denjenigen aus, der das sagt? Was will man, wenn man sich so äußert, eigentlich dann für sich selbst erreichen? Will man die eigene Schuld quasi kleinreden oder was macht man da?
Darum geht es ganz sicherlich. Denn ginge es, fangen wir mal so rum an, ginge es tatsächlich darum, die Politik der jetzigen Regierung in Israel zu kritisieren, dann gibt es dafür sicher jede Menge Anlässe. Was es aber nicht geben kann, ist eine derartig pauschalierte Grundablehnung des Staates und diesen Staat in seiner Substanz grundsätzlich abzulehnen. Es geht nicht darum, ob dort eine Siedlung gebaut wird oder jene Entscheidung für oder gegen ein Gesetz richtig oder falsch ist. Die meisten Leute kennen sich ja auch nicht aus, muss man dazu sagen. Sie waren nicht da, sie wissen nicht genau, wo dieses Land eigentlich liegt, wie viele Palästinenser, wer hat welchen Status, welche Rechte gibt es, wie sieht die Gesetzeslage aus. Das interessiert sie auch nicht, weil es um das grundsätzlich Entlastende geht dabei, nämlich eine Schuldzuschreibung sehr einseitig für diesen Konflikt zu machen. Schuld sind die Juden, Schuld ist Israel an allem, pauschal. Und es wird völlig negiert, dass es vielleicht auch eine palästinensische Verantwortung gibt, dass es eine historische Entwicklung gibt, dass es politische Rahmenbedingungen gibt. Das ist alles zu kompliziert und gehört da auch gar nicht rein, weil es um einen selbst geht, nicht um die Palästinenser. Mhm. Es geht darum, sich selbst zu entlasten, sich selbst als deutsches Kollektiv.
Und das klingt für mich so, als wäre man da auch extrem unsicher, was die eigene Position zum Judentum betrifft.
Naja, das Interessante ist ja, dass immer gesagt wird, man darf ja nicht sagen, sonst gilt man sofort als Antisemit. Das ist ja ein Stereotyp, das einem ständig begegnet. Meine Frage lautet dann immer, was will man denn sagen? Hat man vielleicht für sich selbst den durchaus nicht unberechtigten Verdacht, wenn man mal ins eigene Unbewusste hineinhört, dass da antisemitische Gefühle und Gedanken sind, die ausgesprochen werden wollen? Davon abgesehen darf man ja durchaus antisemitisch fühlen und denken. Man darf sich da nur nicht dagegen wehren, wenn jemand sagt, du, was du da gerade sagst, das ist antisemitisch. Das muss man dann auch aushalten. Das Problem in Deutschland aber ist, dass der Begriff Antisemitismus, den gibt es ja nicht mehr in Anführungszeichen als unschuldigen Begriff, das riecht immer sofort nach Gas. Also wenn ich zu jemandem sage, entschuldige, das, was du da gerade sagst, ist antisemitisch, ist er zutiefst beleidigt. Der wird nicht darauf reagieren und sagen, meinst du, wieso, wie kommst du darauf? Sondern das wird
fühlt sich
enorm,
angegriffen.
Ja, das ist ein enormer Angriff, der wird das sofort abwehren, weil in Deutschland es schon ausreicht zu sagen, Auschwitz war ein Verbrechen, das fand ich furchtbar. Und damit spricht man sich selbst schon von jeglichem Verdacht frei, antisemitisch zu sein.
Aber das reicht dann doch nicht, wie wir lernen und gelernt haben in dieser Sendung. Warum wird der Judenstaat eigentlich so gehasst, also Israel so gehasst?
Kannst mir einfach machen, weil es der jüdische Staat ist. Es ist der Staat, ist der Jude unter den Staaten. Es ist sozusagen das Kollektiv der Juden und das ist der sichtbare Ausdruck. Es gibt eben nur einen jüdischen Staat.
Für welche Lehre taugt denn aus Ihrer Sicht so ein Gedenken am 9. November an die Verbrechen gegen die Juden?
Also es gibt einen Zusammenhang. Wir haben in diesem Jahr zwei Jahrestage gehabt, zwei wesentliche. Nämlich zum einen der Tag, um den es heute geht, der 80. Jahrestag der Pogromnacht. Im Mai hatten wir den 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Beide Tage hängen für mich zusammen und ich würde noch einen dritten hinzunehmen. Im Juli gab es den Jahrestag 80. der Konferenz von Evian. Da ging es um die Frage, wo können deutsche und österreichische Juden Zuflucht finden, weil sie ja schon massiv verfolgt wurden. Insgesamt reden wir da von 550.000 Menschen, für die eine Zuflucht gefunden werden sollte. 32 Staaten haben da zusammengesessen und sie haben beschlossen, dass nirgendwo Platz war für sie. Und das ist der entscheidende Unterschied, deswegen der Bezug zu Israel. Dieser 80. Jahrestag der Pogromnacht erinnert uns daran, wie nötig es war, eine Zuflucht zu finden, die eben nirgendwo in der Welt bestand. Heute gibt es diese Zuflucht, sie heißt Israel. Und das ist für das Empfinden von Jüdinnen und Juden ein ganz extremer Unterschied gegenüber früher. Im Notfall gibt es einen Staat, wo man hin kann. Und diesen Zusammenhang nicht zu sehen, nicht zu begreifen, warum es so wichtig ist, gerade angesichts eines sich sehr aggressiv und gewalttätig äußernden Antisemitismus, wie wir ihn in Europa erleben, diesen Zusammenhang nicht zu sehen, auch das ist für mich ein Zeichen von Antisemitismus.
Wir haben gerade Max Czoleks Theorie gehört, dass das Fußball-Sommermärchen, während dem die Deutschen ja quasi wieder zum Nationalstolz, zur Flagge gekommen sind, sowas wie der Wegbereiter war für völkisches Denken bis hin zur AfD. Wie sehen Sie das?
Das halte ich für ein bisschen überzogen, aber ich würde ihm insofern recht geben, dass wir da erlebt haben, dass es auf einmal eine Rückbesinnung auf das deutsche Kollektiv gab. Diesem Kollektiv, das war das Schöne daran, das kam sehr leicht daher, sehr fröhlich und das war auch offen für viele andere, die erstmal nicht sich nationaldeutsch definiert haben. Das war ja etwas sehr Buntes, was da entstand. Aber die Angst, die viele damals gespürt haben, und ich gebe zu, auch ich hatte ein bisschen diesen Verdacht, dass darin noch etwas anderes schlummert. Und ich fürchte, das ist das, was Czolek meint und was wir heute auch sehen, ist, dass dieses Wir immer enger definiert wird, dass dieses Kollektiv kleiner wird und dass in diesem Kollektiv für Minderheiten, auch für die jüdische Minderheit, zunehmend kein Platz ist. Und wie gefährlich es ist, als Minderheit einer Mehrheit, die sich immer mehr als starkes Kollektiv empfindet, ausgeliefert zu sehen, das zeigt die Geschichte.
Deutschland hat ja mit der Judenverfolgung seine besten Köpfe verloren. Musiker, Wissenschaftler, Künstler. Deutschland wäre ohne die jüdische Bevölkerung ja nie zu dem geworden, was es war. Und das gilt auch für heute, auch fürs Nachkriegsdeutschland. Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Judenfeindlichkeit. Haben Sie eine Antwort gefunden, warum jüdisches Leben in Deutschland noch immer nicht einfach nur ganz normal ist?
Naja, die Normalität nach Auschwitz. Die Normalität heute ist die Anormalität. Es kann, so wenig wie es zwischen einem Vergewaltiger und seinem Opfer eine Normalität, ein unbefangenes Miteinander geben kann, kann es zwischen den Nachkommen der Opfer und den Nachkommen der Täter einfach ein unbefangenes, normales Miteinander geben. Das halte ich für eine Illusion. Die Normalität könnte aber sein, sich dieser Vergangenheit bewusst zu machen und in sich Empathie zu schüren, sich zu sensibilisieren für die Gefühle der anderen Seite und die nicht einfach zu ignorieren. Und das, was hier immer wieder gesagt wird, es muss ja mal Schluss sein, das ist für jüdische Ohren unerträglich, weil es heißt, wir wollen nicht mehr erinnert werden. Die Wahl aber, ob man sich erinnern will oder nicht, ist grundsätzlich eine, die nur den Tätern offen steht. Opfer und ihre Nachkommen können sich nicht entscheiden, ob sie sich erinnern wollen oder nicht. Sie werden erinnert durch die Leerstellen, durch die Opfer in der Familie.
Diese andere Perspektive, die muss man sich vor Augen halten, wenn man Juden verstehen will. Ganz herzlichen Dank, Esther Shapira. HR2 Kultur der Tag. 3 Jahre lang war das Jüdische Museum in Frankfurt ja geschlossen. Jetzt feiert es seinen 30. Geburtstag im Rohbau, der so weit fortgeschritten ist immerhin, dass man einen Blick hineinwerfen kann in die neuen Räume, und eine Kunstausstellung gibt es auch schon. Das neue Jüdische Museum nimmt Gestalt an und lädt deshalb ein, vom 10. bis zum 15. November auf die Baustelle, Open House. Und hungrig muss man dort auch nicht bleiben, das hat unser Reporter Jan Tussing schon erfahren.
Was ist Knisches? Das gibt's nämlich auf die Hand bei der Open House Party des Jüdischen Museums am kommenden Samstag.
Knisches sind im Grunde kleine osteuropäische Versionen von Börek. Das ist Kartoffelteig, der gefüllt ist mit leckeren vegetarischen Sachen, von Tomate, Mozzarella bis hin zu Kartoffeln, Pilzen. Und das werden unsere Caterer vor Ort hier servieren.
Knisches für zwischendurch, sagt Katrin Schön, die Projektleiterin von Open House am Jüdischen Museum in Frankfurt. Zwischendurch oder dazwischen. Der Name ist Programm in den kommenden Tagen auf der Baustelle des Neubaus am Main. Das Open House Programm spiegelt die Übergangssituation des Museums wider.
Und wir sind so Spezialisten des Dazwischens geworden, ne? Wir sitzen noch nicht in unseren Büros und managen das Projekt von hier, sondern haben noch unsere anderen Büros. Wir haben noch nicht die Ausstellung, die wir zukünftig hier zeigen werden. Also dahingehend können wir sagen, dieses Dazwischen ist für uns ein Programm, und an diesem Programm wollen wir die Frankfurterinnen und Frankfurter teilhaben.
Teilhaben mit einem großen bunten Programm, mit Kunst und Knisches, mit Partys und Musik, mit Filmen und Vorträgen und natürlich mit vielen Gesprächen, sagt stellvertretender Direktor Werner Hanack.
Bei diesem Open House Event geht es auch sehr stark um die Jahre nach 1945. Wie ist die jüdische Gemeinde in Frankfurt wieder entstanden? Da gibt es mehrere Veranstaltungen dazu, und es gibt auch dieses Lab, wo wir auf die erste Wechselausstellung hinweisen, die wird heißen Wir sind da, Juden in Europa von 1945 bis 50.
Werner Hanack lädt alle Besucher natürlich auch dazu ein, sich ein Bild von dem Neubau zu machen. Es gibt Baustellenführungen mit Architekt Volker Stab höchstpersönlich.
Es ist ein sehr, sehr spannender Bau. Es wird ein Ensemble. Es wird ja das Rothschild-Palais gerade saniert. Und der Erweiterungsbau ist ein Bau, der mit diesem klassizistischen Gebäude in Beziehung tritt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, dass wir hier dieses Museum vergrößern und auch ein Statement abgeben.
3 Jahre schon dauert die Baustelle am Untermainkai und noch ein ganzes Jahr bis zur Neueröffnung. Open House, die offenen Tage, sind also eine gute Gelegenheit, das 30-jährige Bestehen mit den Machern des Jüdischen Museums zu feiern. Startschuss am kommenden Samstag mit einem Eröffnungskonzert um 20 Uhr.
Da ist Masha Ray zu Besuch mit ihrer 8-köpfigen Band, und es wird Elektroswing geben. Also alle, die das Tanzbein mit uns schwingen wollen, sind herzlich eingeladen, mit uns durch die Nacht zu feiern. Und die Feierei geht weiter, denn wir feiern ja nicht nur einen Abend, sondern 5 Tage und 6 Nächte. Und an einer Nacht bzw. einem Abend nächste Woche ist der Autor Max Schollig zu Gast und bespricht mit uns sein neues Buch Desintegriert euch und wird im Anschluss daran auch auflegen.
Dann können Sie also Max Schollig persönlich kennenlernen, von dem Sie in dieser Sendung schon so viel gehört haben, bei Open House im Jüdischen Museum. HR2 Kultur der Tag, 80 Jahre danach, Juden und ihre Feinde. Wir waren auf der Suche nach einem Gegenmittel gegen das Gift Antisemitismus. Das ist so schnell natürlich nicht zu finden, aber nachdenken, bewusst machen und vor allem die Perspektive wechseln und einen Blick dafür bekommen, wie Juden ihr Leben in Deutschland sehen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Mein Name ist Doris Renk. Den Tag können Sie jederzeit hören als Podcast auf hr2.de, und er ist auch in der ARD Audio App zu finden. In der Redaktion diese Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Thiemen Glatt und Birgit Spielmann.